aus zwei Gründen. Das eine ist, es ist eine zur Verwaltungsvereinfachung einfach, wenn Sie diese Regelung nicht, wie jetzt auch danke dafür, auch für den Änderungsantrag vorgesehen, bis Ende dieses Jahres verlängern, dann müsste man für 3 Monate diese Einkommen der Rentenversicherung melden und die Rentenversicherung muss im nächsten Jahr überprüfen, ob im Vorjahr das Einkommen aus diesen Tätigkeiten die Hinzuverdienstgrenzen überschritten hat und gegebenenfalls die Rente anpassen und würde sozusagen relativ viel Arbeit machen für 3 Monate, während ab Januar 2023 das Einkommen nicht mehr angerechnet wird bei den normalen Altersrenten, weil es eben keine Einkommensanrechnung mehr gibt. Das ist die eine Lücke, die ist verwaltungstechnisch, sage ich mal, ein bisschen unsinnig und deswegen ist es gut, wenn die geschlossen wird. Ein strukturelles Problem darin ist, die sogenannten Knappschaftsausgleichsleistungen und bei den Erwerbsminderungsrenten gilt für 2022 die Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro. Und bei der Knappschaftsausgleichsleistung insbesondere ist ein Überschreiten der Hinzuverdienstgrenze um auch nur 1 Euro führt zum vollständigen Wegfall der Rente. Wenn bei dieser Personengruppe jetzt im Nachhinein herauskommen würde, dass sie wegen ihrem Ehrenamt in den 3 Monaten zu viel verdient haben, würde die Rentenversicherung im Frühjahr nächsten Jahres die Rente rückwirkend zum 1. Januar 2022 streichen und mehrere 1.000 Euro von den Leuten zurückverlangen, weil sie wegen 1-2 Euro zu viel Hinzuverdienst in diese Falle getappt sind. Und deswegen sozusagen ist es ein großes Problem und verwaltungstechnisch eben auch ein Ersparnis. Wenn jetzt der vorgesehene Änderungsantrag, wie er ja vorliegt, angenommen wird, würden wir das sehr begrüßen. Danke.
So, Frau Herr Gaber, bitte. Ja.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Fritz von der Künstler Sozialkasse. Pandemiebedingt hat die Bundesregierung die Hinzuverdienstgrenze für Versicherte für nicht künstlerische und publizistische selbstständige Nebentätigkeiten angehoben. Diese Regelung soll nun verstetigt werden, sodass Versicherte neben ihrer selbstständigen künstlerischen Tätigkeit in begrenztem Umfang auch zusätzliche Nebentätigkeiten nachgehen können. Wie bewerten Sie dieses Vorgehen?
Herr Fritz, bitte.
Vielen Dank, Herr Rützel. Ja, das ist eine Regelung, die letztendlich aus den Erfahrungen der Pandemiezeit resultiert. Da haben wir den Paragraphen 53 geändert gehabt und gesehen und erkannt, dass es sinnvoll ist, die Möglichkeit aus selbstständiger Tätigkeit weitere Einkommen neben der künstlerischen Tätigkeit zu erzielen, dass das sinnvoll ist. Und wir haben hier im Gesetzestext ein Kriterium, das der wirtschaftlichen Haupttätigkeit, mit dem man sehr, wie soll ich sagen, praxisnah, sachgerecht arbeiten kann. Das Zusammentreffen von selbstständiger Tätigkeit und Beschäftigung, dafür gilt ja das Kriterium der Hauptberuflichkeit, selbstständige Tätigkeit als Künstler und daneben eine Beschäftigung. Und die Hauptberuflichkeit, da spielt die zeitliche Dimension noch eine Rolle. Das ist deswegen ganz sinnvoll, weil wir mit der Beschäftigung ja einen abgegrenzten Bereich haben, der ist zeitlich geregelt und er ist, was das Gehalt angeht, geregelt. Da kann man ganz gut Vergleiche anstellen. Bei 2 selbstständigen Tätigkeiten ist das schwierig. Und so gesehen halten wir die Regelung für sehr, sehr sinnvoll und eine gute Fortsetzung der für die Pandemie geschaffenen Regelung im Paragraphen 53.
Vielen Dank, Herr Fritz. Wir kommen zur Befragungsrunde der CDU-CSU. Und da hat der Herr Reichelt das Wort. Bitte. Reichelt, bitte.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Gunkel. Der Gesetzentwurf digitalisiert ja auch weite Teile des Meldeverfahrens der Sozialversicherung. Aber an welchen Stellen schöpft denn der Gesetzentwurf jetzt digitale Möglichkeiten noch nicht voll aus? In dem Kontext vielleicht ein spezielles Thema. Im Referentenentwurf war ja auch eine Regelung zum Datenaustausch zwischen den Arbeitgebern und den Rentenversicherungsträgern und den gesetzlichen Krankenkassen für das Thema der Studenten vorgesehen. Und Studenten müssen jetzt, da das rausgenommen wurde, weiterhin jedes Semester aktuelle Studienbescheinigungen beim Arbeitgeber vorlegen. Ist das oder an anderer Stelle, wo Sie konkrete Vorschläge noch sehen würden, wo man digitale Möglichkeiten ausnutzen könnte? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Reichel. Herr Gunkel, bitte.
Scheint besser zu gehen. Ja, vielen Dank für die. Also Die meisten der für die Arbeitgeber relevanten Maßnahmen im Gesetz, die die Melde- und Beitragsverfahren betrifft, bedeuten in der Tat einen Fortschritt, was Digitalisierung, Entbürokratisierung, Vereinfachung betrifft, beispielsweise Wegfall des Sozialversicherungsausweises oder dass das Verfahren zur Erlangung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung digitalisiert wird. Aber es gibt auch ein paar Fälle, die schlicht einen Bürokratieaufwachs für die Arbeitgeber bedeuten. Beispielsweise ist das Verfahren zur Abgeltung von Guthaben aus Arbeitszeitguthaben ein Bürokratieaufwuchs. Und wir bedauern auch, dass künftig beim Wechsel der Abrechnungsprogramme von Arbeitgebern zwingend vorgesehen ist, dass alle für die Betriebsprüfung relevanten Daten dann der Rentenversicherung übermittelt werden müssen. Es würde völlig ausreichen, wenn der Arbeitgeber sie sicher in seinem System weiter vorhalten muss für eine Betriebsprüfung. Ja, wir sehen in vielen Bereichen noch zusätzlichen Bedarf. Beispielsweise könnten deutlich mehr Schriftformerfordernisse wegfallen, die die Arbeitgeber belasten, mit denen sie sich weiter rumschlagen müssen. Wir würden gerne mehr Papier abbauen, als das bislang der Fall ist. Wir sehen zum Beispiel als Fortschritt, dass eine Datenannahmestelle jetzt geschaffen wird pro Krankenkassenart. Aber ein deutlich größerer Fortschritt für die Arbeitgeber wäre es, wenn sie im Beitragseinzug sich nur noch mit einer Stelle auseinandersetzen müssten, anstatt mit Dutzenden verschiedenen Krankenkassen. So müssen wir, obwohl alle Beiträge der Krankenkassen später an den Gesundheitsfonds gehen, an alle Krankenkassen, bei denen ein Arbeitgeber, ein Beschäftigter hat, einen Beitragsnachweis erstellen. Wir müssen mit denen die versicherungsrechtlichen Fragen stellen, die zum Teil von den Krankenkassen unterschiedlich bewertet werden. Wir müssen Fragen der Beitragsstundung unterschiedlich mit den Krankenkassen behandeln. Also hier wäre deutlich mehr möglich gewesen. Es gibt auch eine Frage, die die soziale Selbstverwaltung betrifft. Es ist jetzt vorgesehen, dass in Gremien der sozialen Selbstverwaltung noch umfassender als bislang schriftliche Abstimmungsverfahren möglich sind. Aber wenn man einen echten Weg in Digitalisierung gehen würde, dann würden wir uns das wünschen, was auf kommunaler Ebene auch schon geht, dass jedenfalls, wenn es gewollt ist und in Satzungen geregelt ist, auch im Online-Verfahren Beschlussfassung in den Gremien der sozialen Selbstverwaltung möglich ist. So gibt es an vielerlei Stellen Verbesserungsvorschläge, die wir eingereicht haben, die jetzt noch nicht mit dem Gesetzentwurf aufgegriffen worden sind. Insofern ist noch viel Luft nach oben in Richtung Bürokratieabbau.
Vielen Dank, Herr Gunkel. Herr Reichel.
Vielen Dank. Dann habe ich eine Frage an die Experten von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Wie bewerten Sie die Erhöhung der Hinzuverdienstgrenzen für die Erwerbsminderungsrentner? Halten Sie die Erhöhung für angemessen, für sachgerecht? Wie bewerten Sie auch den Vorschlag eines vollständigen Wegfalls der Hinzuverdienstgrenzen auch für Erwerbsminderungsrentner? Vielen Dank.
Herr Ritter, bitte.
Ja, die Beantwortung würde ich übernehmen. Also erstmal muss man ja sehen, dass in der Zwischenzeit einiges sich ergeben hat. Der Mindestlohn ist erhöht worden. Die Grenzen für die geringfügige Beschäftigung haben sich erhöht. Vor diesem Hintergrund, denke ich, kann man eine Anhebung der Hinzuverdienstgrenzen gut rechtfertigen. Also wenn man mit den Werten rechnet, kommt man schon beim Mindestlohn im Prinzip schon an die bisherigen Hinzuverdienstgrenzen. Also das spricht mit Sicherheit für eine Anhebung der Hinzuverdienstgrenzen. Ich denke, man kann damit auch Effekte auslösen. Man kann den Betroffenen zeigen, hier, du hast die Möglichkeit, mehr hinzuzuverdienen. Du kannst deine Arbeitskraft im Erwerbsleben einsetzen und darüber auch Brücken bauen in eine Beschäftigung, in eine quasi Wiederaufnahme einer vollen Beschäftigung. Also so gesehen ist hier ein Ansatz verfolgt worden, der den Betroffenen ermöglicht, im Prinzip mehr am Erwerbsleben teilzunehmen, sich besser einzubringen und mehr Entgelt halt auch für den Lebensunterhalt zu erzielen. Das ist aus unserer Sicht erstmal sehr positiv zu bewerten. Allerdings muss man auch bedenken natürlich, wenn jemand dokumentiert, dadurch, dass er ein höheres Einkommen erzielen kann, seine Arbeitszeit erhöht, begibt er sich natürlich auch in die Gefahr, dass der Grundanspruch auf Erwerbsminderungsrente wegfallen kann, weil der ist ja an sozialmedizinische Voraussetzungen geknüpft. Das muss ja eine Einschränkung der Erwerbsfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen vorliegen, aufgehoben oder teilweise aufgehoben. Also das muss man dabei mitdenken. Und ich denke, darüber kommt man schon relativ schnell zu dem Thema, könnte man die Hinzuverdienstgrenzen vollständig entfallen lassen. Also eine Erwerbsminderungsrente verfolgt einen Zweck. Zweck ist es im Grunde genommen, die Minderung der Erwerbsfähigkeit durch eine Versicherungsleistung, durch die Zahlung einer Rente auszugleichen. Das heißt, die Rente ist immer in Abhängigkeit zu dem Restleistungsvermögen zu sehen. Also sprich, Der Rentenbezieher kann die Rente anrechnungsfrei bekommen, wenn er sein Restleistungsvermögen einsetzt. Und wenn er über diese Einkommensgrenzen liegt, ist es auch gerechtfertigt, dass eben der Rentenanspruch gekürzt wird, weil er ja dokumentiert, ich bin nicht bedürftig, ich habe keinen Anspruch auf eine Entgeltersatzleistung, indem ich hohes Einkommen erziele. Also wenn man jetzt sagen würde, die Erwerbsminderungsrenten die Einkommensanrechnung, die Einkommensgrenzen völlig fallen zu lassen, dann wäre das ein systemischer Wandel weg von diesem Prinzip, du bekommst für die geminderte Leistungsfähigkeit
Vielen Dank, das geht alles. Das ist mit Sicherheit alles sehr, sehr wichtig und es geht von der Zeit ab. Ja. Und immer mal auf die Uhr gucken hilft. Wir kommen zur Runde der Bündnis 90 Die Grünen. Herr Kollege Psirske, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen. Zunächst mal an die Deutsche Rentenversicherung. Professor Becker hat ja in seiner Stellungnahme aufgezeigt, dass Alleinlebende, die eine vorgezogene Altersrente beantragen und voll arbeiten, ihr monatliches Nettoeinkommen um rund 50% über 2 Jahre steigern. Dadurch, so sein Hinweis, entsteht ein starker Anreiz, die vorzeitige Rente in Anspruch zu nehmen, was sich auf die Ausgaben der Rentenversicherung auswirken dürfte. Meine Frage zunächst mal, wie viele Menschen, die die Rente nach 45 Beitragsjahren in Anspruch nehmen, verdienen derzeit dazu? Und rechnen Sie damit, dass die Aufhebung der Hinzuverdienstmöglichkeiten zu einer steigenden Inanspruchnahme der Rente mit 63 führt? Und wenn ja, in welcher Größenordnung? Erste Frage. Zweitens, in Ihrer Stellungnahme schreiben Sie, dass durch den Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei den vorgezogenen Altersrenten sich der Verwaltungsaufwand für die Rentenversicherungsträger verringert, da die jährliche Überprüfung des erzielten Hinzuverdienstes und die Rückforderung überzahlter Renten entfällt. Lässt sich diese Einsparung beziffern? Und inwieweit verringern die Veränderungen durch das 8. SGB IV Änderungsgesetz den bürokratischen Aufwand?
Wer von beiden möchte, dann bitte ich Sie, Herr Ritter, das Mikrofon auszuschalten.
Ja, Holger Fiebrug, ich beginne mal mit den Zahlen.
Und Frank Psirske, auch Mikrofon ja, aus, bitte. So. Und vielleicht ein bisschen herbeugen noch, Herr Dr. Fiebrug. Hier dieses Mikro.
So besser? Ja, die erste Frage bezog sich auf die Zahlen, also darauf, wie viele Hinzuverdiener es gibt neben der Rente. Muss ich dazu sagen, dass wir die statistischen Ergebnisse des Jahres 2021 zwar schon im Prinzip vorliegen haben, aber das bezieht sich nur auf Standardtabellen. Diese speziellen Auswertungen, die sich jetzt auf diese Fragen beziehen, die liegen uns bisher leider nur vor bis zum Jahre 2020. Also Rentenbeziehende mit Hinzuverdienst bei vorgezogenen Altersrenten vor der Regelaltersgrenze, das sind ungefähr 200.000, 201.000. Davon sind 42.000 mit nicht geringfügiger Beschäftigung im Jahr 2020, wie gesagt. Bei den Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung sind es 58.000 und 53.000 mehr als geringfügig beschäftigt. Bei voller Erwerbsminderung, das sind natürlich deutlich mehr Renten auch, haben wir mit Hinzuverdienst rund 300.000 Personen. Davon sind allerdings 140.000 Personen in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Und da haben wir nochmal 17.000 Personen mit nicht geringfügiger Beschäftigung. Also es ist doch schon, es sind doch schon substanzielle Zahlen, aber bezogen auf die große Zahl von Erwerbsminderungsrenten ist das natürlich relativ wenig.
Vielen Dank. Kollege Psirske, bitte. Und der Herr Fiebrock ohne.
Ja, der Herr Ritter wollte. Ich hatte ja noch gefragt nach dem Wegfall.
Ach so, Verzeihung.
Genau. Nach dem Verwaltungsaufwand für die Rentenversicherungsträger.
Genau. Ja, also der Wegfall,
der sich verringert hat. Und dann, ob sich diese Einsparung beziffern lässt und wie weit die Veränderungen jetzt, die geplant sind, den bürokratischen Aufwand nachhaltig verringern.
Also der Wegfall der Hinzuverdienstanrechnung führt zu einer deutlichen Verwaltungsentlastung. In der Gesetzesbegründung ist hier von einem Betrag von 2,9 Millionen Euro an Verwaltungseinsparungen ab dem Jahr 2024 zu rechnen, weil dann 23 ja noch die Anrechnung aus 22 gilt.
Vielen Dank, Herr Reda. Herr Psirske.
Dann zunächst wieder an die Rentenversicherung. In der Stellungnahme zum Referentenentwurf hat die Rentenversicherung Bund eine Ergänzung gefordert, die eine gezieltere Prüfung bei den Einzugsstellen hinsichtlich der Feststellung der Beitragsansprüche möglich machen soll und eine entsprechende Ergänzung der Regelung im SGB IV vorgeschlagen. Können Sie die von Ihnen vorgeschlagene Veränderung mal näher erläutern und welchen Vorteil würde sie bringen? Das würde mich interessieren. Und zweite Frage geht an die BA. Es war ja in den vergangenen Jahrzehnten üblich, alle 4 Jahre Veränderungen am SGB IV bzw. den gemeinsamen Vorschriften für die Sozialversicherung vorzunehmen. Halten Sie diesen doch relativ langen Zeitraum für angemessen? Beziehungsweise wäre es mit Blick auf die Notwendigkeit, die Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren, sinnvoll, das SGB IV aus Ihrer Sicht in kürzeren Zyklen an die Erfordernisse anzupassen?
Bitte, Herr Ritter, bitte.
Ja, zu dem ersten Teil der Frage. Wir haben ja in unserer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass eben diese Ergänzung im Gesetz eine deutlich gezieltere Prüfung bei den Einzugsstellen hinsichtlich der Feststellung der Beitragsansprüche ermöglichen würde. Also das ist im Sinne auch von Verwaltungsvereinfachung, im Sinne von besseren, gezielteren Prüfverfahren für uns, wäre das eine Ergänzung, die man nochmal in Erwägung ziehen sollte.
Nun, Agentur für Arbeit, die Frau Eitner oder die Frau Delfs bei Vitio, beide.
Genau, das übernehme ich, Anke Eitner. Die Digitalisierung und Automatisierung der Prozesse gerade zwischen den Sozialversicherungsträgern ist richtig und wichtig. Die aktuellen Digitalisierungsvorhaben zeigen, dass oft sich gerade erst im Rahmen der Umsetzung oder im Rahmen der Konzepte Rechtsfragen ergeben. Das spricht für kürzere Zeiträume, um jeweils dann auch zeitnah Rechtssicherheit zu erreichen. Jetzt aktuell haben wir aber zwischen dem 7. und 8. SGB-IV-Änderungsgesetz gerade mal einen Zeitraum von 2,5 Jahre. Und da hat sich gezeigt, dass eigentlich kaum, dass das 7. SGB-IV-Änderungsgesetz in Kraft getreten ist, man nahezu nahtlos damit begonnen hat mit dem 8. SGB-IV-Änderungsgesetz, also dazwischen nicht wirklich viel Zeit war. Und wir jetzt gerade bei der Bundesagentur für Arbeit ja zeitgleich neben den Arbeiten für den 8. SGB-IV-Änderungsgesetz noch das 7. SGB-IV-Änderungsgesetz ja inhaltlich und technisch umsetzen mussten. Teilweise gibt es auch Regelungen im 7. SGB-IV-Änderungsgesetz, die sogar jetzt erst nach dem dann veröffentlichten 8. SGB-IV-Änderungsgesetz in Kraft treten und damit auch noch in der Umsetzung sind. Und gerade durch diese Überschneidungen ist es nicht möglich, an sich die Wirkungen der Änderung des 7. SGB-IV-Änderungsgesetzes hinreichend zu analysieren und Erkenntnisse auch in die Umsetzung des laufenden Verfahrens mit zu übernehmen. Das wiederum also würde eher dafür sprechen, bei dem bisherigen Zeitraum zu bleiben.
Vielen Dank. Wir kommen zur Befragungsrunde der AfD und da hat die Frau Hui das Wort. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Meine erste Frage richtet sich an den DGB, Herrn Schäfer. Sie weisen in Ihrer Stellungnahme darauf hin, dass potenziell auch ein Mitnahmeeffekt bestehen könnte, dass Menschen sozusagen kalkuliert vorzeitig in Rente mit Abschlägen gehen, um nebenher zu arbeiten oder weiterzuarbeiten. Und Sie sagen, dass da etwa Kosten entstehen von 1,5 Milliarden Euro bei 100.000 Menschen, die sich dafür entscheiden. Das macht 1/10 Beitragspunkt aus. In welcher Größenordnung rechnen Sie tatsächlich mit Mitnahmeeffekten? Und können Sie mal angeben, für wie viele Menschen das überhaupt in Frage käme? Also wie groß die Zahl an Menschen ist, die das in Anspruch nehmen könnten?
Herr Schäfer, bitte.
Ja, vielen Dank. Die Zahlen kamen aus der Stellungnahme der Deutschen Rentenversicherung Bund. Wir hatten selber keine Zahlen zu den vorzeitigen Anspruchnahmen gemacht. Aber in der Tat ist natürlich vorstellbar, rund 60% der Versicherten gehen vorzeitig in Rente. Das heißt, aktuell reden wir über 600.000 Leute pro Jahrgang, die etwa vorzeitig in Rente gehen. Und über die hätten alle nach dem System jetzt dann künftig das Recht und auch den der Zweck und Ziel sozusagen des Gesetzes ist es ja, dass diese Menschen dann auch neben der Rente mehr arbeiten dürfen als bisher. Und insofern gehen wir schon davon aus, dass es sehr viele in Anspruch nehmen könnten. Wie viele es tatsächlich sind, wird sehr schwierig abzuschätzen sein. Wir haben 2014 eine Reform gemacht, die das Recht erheblich verändert hat und es hat ehrlicherweise nichts an den Zahlen verändert. Jetzt versuchen wir es mit einer noch weitergehenden Veränderung, also der Gesetzgeber. Und es ist wirklich sehr schwer abzuschätzen, wie viele es tun. In der Tat gibt es natürlich einen Anreiz für Leute, die in einem Beschäftigungsverhältnis sind und das auch weiter ausüben wollen, jetzt zusätzlich die Rente zu beziehen, weil man sozusagen dann erstmal natürlich mehr Geld hat. Und das ist natürlich sehr attraktiv. Es besteht umgedreht auch die Chance, dass Leute, die schon in Rente sind, jetzt eine erneute Erwerbstätigkeit aufnehmen. Also wir werden beide Richtungen haben. Und die Evaluation ist ja angedacht. Wir werden das einfach mal in ein paar Jahren uns angucken müssen, wie es real ist. In der Summe, glaube ich, müssen wir uns klar machen, dass wir zeitnah gewisse Vorfinanzierungseffekte haben, weil wir gehen davon aus oder müssen davon ausgehen, dass ein paar mehr Leute das in Anspruch nehmen. Deren Mehrkosten sind zunächst mal höher als das, was durch zusätzliche Beiträge reinkommen kann. Mittelfristig aber sind das natürlich mit mehr Abschlägen verbunden und damit sinken die Ausgaben langfristig etwas relativ runter, während wenn mehr Leute neben der Rente arbeiten gehen, die Einnahmen steigen, sodass zumindest mittel- und langfristig das sich in etwa die Waage halten dürfte. Kurzfristig gibt es aber durchaus erwartbare Mehrausgaben. Über deren Schätzung hängt ja auch nicht nur vom Rentenrecht ab, um dann zum Schluss zu kommen, sondern auch davon, wie der Arbeitsmarkt sich entwickelt. Weil natürlicherweise ist, wenn der Arbeitsmarkt einen hohen Fachkräftebedarf hat und einen Arbeitskräftebedarf, wird es mehr Leute geben, die neben der Rente umfangreich arbeiten. Wenn wir eine Wirtschaftskrise haben und eine Massenarbeitslosigkeit haben werden, werden das natürlich entsprechend weniger Leute in Anspruch nehmen können, weil die Arbeitsplätze einfach gar nicht da sind.
Vielen Dank, Herr Schäfer. Frau Hui, bitte.
Ja, die nächste Frage geht an Herrn Professor Becker. Er hat sich auch dieses Themas angenommen und hat gesagt, im Grunde genommen kann ein Arbeitnehmer vorzeitig in Rente gehen, Rente kassieren, ohne dass sein bisheriger Arbeitgeber davon etwas erfährt, weil er im gleichen Umfang weiterarbeitet. Meine Frage, halten Sie das tatsächlich für eine realistische Möglichkeit? Ist damit zu rechnen, dass sich das auch herumspricht und auch in den Medien thematisiert wird? Ja, und ist das nicht auch ein bisschen eine Zweckentfremdung, ja gut, der Rente oder der vorzeitigen Rente? Das ist meine Frage dazu.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Becker, bitte. Herr Professor Becker, bitte. Hören Sie nicht? Mikrofon, bitte. Hören Sie uns?
Herr jetzt?
Ja, jetzt geht's.
Ja, in der Tat ist
noch anfangen, ja, bitte.
In der Tat gibt es die Möglichkeit, auch ohne den Arbeitgeber zu informieren, einen Rentenantrag zu stellen. Weil insbesondere sind jene davon begünstigt, die besonders langjährig versichert sind, also 45 Jahre. Die haben ja dann die Möglichkeit, eine abschlagsfreie Rente zu erhalten und eben ihr Erwerbseinkommen weiter zu beziehen. Es ist schwer abzuschätzen, wie häufig das in Anspruch genommen wird, wie medial wirksam die Informationen darüber laufen, dass so etwas möglich ist. Aus meiner Perspektive halte ich das gerade bei abschlagsfreien Renten für eine problematische Entwicklung. Die abschlagsfreien Renten waren ja so begründet worden, dass Personen, die 45 Jahre lang gearbeitet haben, dass denen nicht mehr zugemutet werden muss, bis zur Regelaltersgrenze weiterzuarbeiten. Jetzt wird aber genau diesen Personen gewissermaßen freigestellt, noch doch noch zusätzlich zu arbeiten. Also die Begründung für eine abschlagsfreie Rente verschiebt sich dadurch.
Vielen Dank, Herr Professor Becker und Frau Hui.
Ja, dann habe ich noch eine Frage an die Frau Eitner von der BA. Es ist eben schon gesagt worden, die Frühverrentung mit Abschlägen führt zu Kosten, zu Mehrkosten. Das habe ich inhaltlich nicht ganz verstanden. Warum ist das so? Sind dann die Abschläge einfach zu niedrig berechnet oder wodurch entstehen die Mehrkosten? Und die zweite Frage, es gibt auch Mehreinnahmen durch zusätzliche Rentenbeiträge, wenn die Menschen weiterarbeiten. Das wirkt sich natürlich, nehme ich an, auch in höheren Renten aus, dann, wenn das gesetzliche Rentenalter erreicht ist.
Frau Eitner, bitte.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die Frage sich wirklich an die Bundesagentur für Arbeit richtet, weil es jetzt um die Renten ging und weil auf vorhergehende Aussagen Bezug genommen wurde. Also von meiner Seite kann ich da jetzt nicht viel dazu sagen.
Entschuldigen, das war mein Fehler. Ja, dann der Herr Dr. Fiebrock von der Deutschen Rentenversicherung.
Ja, Herr Dr. Fiebrock.
Oder wer immer
auch. Ja. Wir machen dann in der freien Runde nur noch eine Frage, und dann können Sie jetzt das noch beantworten.
Ja, es sind in der Tat zunächst mehr Ausgaben zu erwarten. Man muss da ein bisschen differenzieren jetzt zwischen den Renten, die abschlagsbehaftet sind, und den Renten, die abschlagsfrei sind. Also bei den abschlagsbehafteten Renten ist es individuell natürlich so, dass am Anfang zusätzliche Rentenlaufzeit ist, die zusätzliche Ausgaben beinhaltet, die dann aber im Laufe des Rentenbezuges durch die Abschläge sozusagen dann wieder als Minderausgaben entstehen. Das ist natürlich bei den abschlagsfreien Renten anders. Da hat man über die gesamte Rentenlaufzeit dann mehr Ausgaben. Es ist so, dass diese Mehrausgaben auch bei den abschlagsbehafteten Renten eine gewisse Zeit brauchen, bis sie dann wieder durch mehr, durch Minderausgaben, durch die Abschläge ausgeglichen werden. Also am Anfang, also die Mehrausgaben entstehen sofort, weil sofort die Renten, die Menschen früher in Rente gehen, die Minderausgaben verteilen sich aber über einen langen Zeitraum, und deshalb hat man am Anfang halt die Mehrausgaben. Und wie gesagt, bei der abschlagsfreien Rente hat man die Mehrausgaben über den gesamten Zeitraum, weil eben dieser Kompensationseffekt durch die Abschläge, der entfällt.
So, vielen Dank. Das war die eine Frage der freien Runde sozusagen, Frau Huy. Und es geht mit der FDP weiter. Der Herr Kober, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Frage richtet sich an Herrn Alexander Gunkel, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Die Flexirente wurde ja 2017 eingeführt, und Sie haben selbst in einem Vortrag 2019 dann festgestellt, dass es nur rund 10.000 gezahlte Altersrenten gab, bei denen sich die Hinzuverdienstgrenzen ausgewirkt haben. Das ist dann ein Anteil von nur 0,1% an allen Altersrenten. Wie bewerten Sie die nun vollständige Aufhebung der Hinzuverdienstgrenzen für Frührentner und die Effekte, die dies mit sich bringen wird?
Herr Gunkel, bitte.
Ja, vielen Dank. Wir begrüßen den Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei den vorgezogenen Altersrenten ausdrücklich. Die bisher geltenden, ziemlich komplizierten Regelungen haben bei vielen Beschäftigten und Rentnern, zum Teil zu Recht, zum Teil aber auch zu Unrecht, die Vorstellung ausgelöst, dass es nicht möglich ist, neben dem Bezug einer Rente weiter eine Beschäftigung nachzugehen. Und diese Komplexität ist nach unserer Auffassung auch dafür verantwortlich, dass die Kombination aus Teilzeitarbeit und Teilrente bislang nicht richtig funktioniert hat. Mit dem jetzigen, ja vollständigen Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei den vorgezogenen Altersrenten wird das klare Signal vom Gesetzgeber gesetzt, dass wer nach dem Rentenbeginn weiter einer Arbeit nachgehen will, keine Rentenkürzung befürchten muss. Und das begrüßen wir ausdrücklich. Wir hoffen uns, dass dieses Signal dann eine positive Wirkung auf die betroffene Zielgruppe hat und dass dies dann auch dazu beiträgt, dem Trend der wachsenden Beschäftigung Älterer fortzusetzen. Wir haben zwar bei der Beschäftigung Älterer in den letzten beiden Jahrzehnten enorme Fortschritte erzielt, allerdings sehen wir auch noch nicht das Potenzial vollständig ausgeschöpft. Wir hoffen uns davon einen Beitrag, um den wachsenden Arbeits- und Fachkräftemangel zu begegnen. Ich möchte allerdings auch darauf hinweisen, dass so sehr wir die Änderungen begrüßen, die davon ausgehenden Chancen auch realistisch betrachtet werden müssen. Aus einem ganz einfachen Grund: Die Regelung betrifft lediglich 3 Jahrgänge. Es sind eben die 63-Jährigen, die 64-Jährigen, die 65-Jährigen. Wer unterhalb von 63 ist, hat in der Regel keinen Zugang zur Altersrente. Und wer oberhalb von 65 Jahren ist, also 66 Jahre und älter, der kann in die Regelaltersrente gehen, und der kann sowieso schon heute unbegrenzt hinzuverdienen. Also insofern betrifft das 3 Jahrgänge. Und von dieser Personengruppe ist es ja so, dass diejenigen, die 46 bis 46.000 Euro verdienen, schon heute unbegrenzt hinzuverdienen können. Zum Vergleich: Der Durchschnittsverdienst in der Rentenversicherung beträgt 38.000 Euro. Also insofern ist der Ausweitungsbereich, wo keine Hinzuverdienstgrenzen gehen, eben dann auch beschränkt. Und dann erwarten wir, dass eben auch nur ein Teil der Beschäftigten dieser Zielgruppe, die ich eben skizziert habe, ihr Erwerbsverhalten deshalb verändern wird. Dennoch, das spricht überhaupt nicht gegen diese Maßnahme. Es zeigt eben nur, dass es diese Maßnahme auch nur ein Baustein von vielen sein kann, um den wachsenden Arbeits- und Fachkräftemangel zu beseitigen. Und lassen wir noch hinzufügen: Vor diesem Hintergrund relativieren sich dann auch manche Bedenken, die auch hier schon geäußert worden sind hinsichtlich der Finanzwirkung auf die gesetzliche Rentenversicherung angesichts des eben beschriebenen kleinen Anwendungsbereichs, die diese Regel überhaupt nur haben können, können auch die finanziellen Wirkungen auf die gesetzliche Rentenversicherung nur beschränkt sein.
Vielen Dank, Herr Gunkel. Herr Kober, bitte.
Ja, meine zweite Frage richtet sich ebenfalls an Herrn Alexander Gunkel von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Sie hatten auf die Frage aus den Reihen der Union bereits etwas gesagt zur Bewertung des Fortschritts der Digitalisierung in diesem Gesetz. Ich möchte vielleicht auf einen Spezialfall eingehen, nämlich viele Organe der sozialen Selbstverwaltung haben ja während der Pandemie Online-Sitzungen durchgeführt. Welchen Mehrwert sehen Sie in den Online-Sitzungen? Welchen Mehrwert würden Sie darin sehen, auch Online-Abstimmungen durchführen zu können?
Herr Gunkel, bitte.
Online-Sitzungen haben sich in den Gremien der sozialen Selbstverwaltung in den letzten Jahren bewährt. Sie haben viele Vorteile. Sie können insbesondere den Sitzungsaufwand deutlich reduzieren. Online-Sitzungen bedeuten weniger Reisezeit, es bedeutet auch weniger Kosten, die damit verbunden sind, es bedeutet auch weniger Umweltbelastung, nicht nur durch Reisen, sondern auch, weil wir weniger Papier insofern haben. Es bedeutet auch gleichzeitig eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Ehrenamt. Wir wissen, dass gerade Frauen heute nach wie vor stark gefordert sind in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und wenn dann noch hinzukommt ein Ehrenamt, dann ist das noch mal ein größerer Zeitaufwand. Und vor dem Hintergrund hilft es sehr, wenn Sitzungen zur sozialen Selbstverwaltung online durchgeführt werden können. Heute können zwar auch Online-Sitzungen stattfinden, aber als reine Beratungssitzung. Und das Besondere ist dann, dass anders als in vielen anderen Gremien dann nachher ein schriftliches Verfahren und Achtung, ein wirklich schriftliches Verfahren, nicht irgendwie Textform per Mail durchgeführt werden muss, bei dem dann zum Teil sogar noch Portokosten entstehen. Und das ist einfach antiquarisch. Wir kennen das aus kommunaler Ebene, dass es hier die Möglichkeit gibt, Digitalsitzungen durchzuführen. Es wäre in vielfacher Hinsicht aus den eben genannten Gründen ein deutlicher Fortschritt. Und deshalb würden wir uns das auch für die Zukunft wünschen.
Vielen Dank. Die Kollegin Tatte von den Linken, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Professor Dr. Gerhard Becker. Herr Becker, halten Sie die Anhebung der Hinzuverdienstgrenzen für Erwerbsminderungsrentner und Rentnerinnen für sachgerecht?
Herr Professor Becker, bitte.
Ja, ich halte die Anhebung für durchaus sinnvoll. Allerdings muss man eine, glaube ich, zentrale Einschränkung machen. Die Anhebung der Hinzuverdienstgrenzen bei EM-Renten ersetzt nicht das Problem der ausreichenden Absicherung von EM-Renten, wie es ja jetzt auch durch das Bestandsrentenverbesserungsgesetz durchgesetzt worden ist. Eine Rente muss zum Leben reichen, auch ohne die Notwendigkeit, die Möglichkeit des Hinzuverdienstes. Das gilt für EM-Renten gleichermaßen wie für Altersrenten. Insofern ist das eine zusätzliche Möglichkeit, die aber auch nur im Leben für eine begrenzte Zeit möglich ist. Hinzuverdienst für EM-Rentner oder für Altersrentner geht ja nicht bis zum Rentenende, sondern wird ja irgendwann im Zeitverlauf des Lebens auch rein körperlich, psychisch nicht mehr möglich sein. Insofern nochmal betonen, ist das kein Ersatz für eine lebensstandardsichernde EM-Rente bzw. Altersrente.
Vielen Dank, Frau Tatti, bitte.
Ja, auch meine zweite Frage geht an Professor Dr. Gerhard Becker. Sie lautet, welche Vorteile sehen Sie in der Streichung der Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten? Aus welchen Gründen bewerten Sie diese Streichung der Hinzuverdienstgrenzen insgesamt als sehr kritisch? Und welche Gefahren und Risiken sehen Sie hier konkret?
Herr Professor Becker, bitte.
Schon benannt worden. Zum einen gibt es für die Rentenversicherungsträger erhebliche Vorteile infolge der Begrenzung von bürokratischem Aufwand und auch von Personalstellen, keine Frage. Und der Vorteil richtet sich natürlich an jene Versicherten in der Altersgrenze zwischen 63 Jahren und im Augenblick 66 Jahren, die eine vorzeitige Altersrente in Anspruch nehmen können und eben keine Begrenzung des Hinzuverdienstes mehr haben. Insbesondere begünstigt davon sind ja die abschlagsfreien Renten nach besonders langjähriger Versicherung. Und hier wiederum besonders begünstigt sind sehr gut verdienende Rentner, die durch die Aufhebung der Grenze gewissermaßen besonders begünstigt werden. Insofern gibt es eindeutig Vorteile und auch sicherlich Resonanz bei den Versicherten. Aber die Probleme wiegen natürlich schwer. Zum einen hatte ich schon gesagt, das betrifft insbesondere die vorgezogenen Altersrenten ohne Abschläge, deren Begründung war ja, dass ihnen nicht zugemutet werden soll, die Anhebung der Regelaltersgrenze nachzuvollziehen, weil sie eben langjährig gearbeitet haben und körperlich und psychisch beeinträchtigt sind. Das Gleiche gilt ja für Rentner, die wegen schwerbehindert vorzeitig ohne Abschläge gehen können. Jetzt aber ändert sich ja die Argumentation, sie sollen ja sogar noch weiterarbeiten. Und das halte ich für ein Bruch in der Argumentation, der auf Dauer sich nicht halten lässt. Auf jeden Fall wäre das also zu prüfen, warum da in der Gesetzesbegründung überhaupt nicht drauf eingegangen worden ist, ist mir im Prinzip zweifelhaft. Und der zweite Punkt bezieht sich natürlich auf das, was schon gesagt worden ist. Vorgezogene Altersrenten mit 63 Jahren mit Abschlägen. Auch hier ist es natürlich möglich, die Rente aufzubessern und auch durch Weiterarbeit zusätzliche Entgeltpunkte zu erzielen. Allerdings bei dem Fall des Wegfalls des Arbeitsplatzes wegen Krankheit, wegen Arbeitslosigkeit oder wegen Kurzarbeit gibt es keinen Ersatz für diese Leistungen im Sozialversicherungsrecht. Und das ist ein systematischer Mangel, der, wie der DGB gerade eben auch schon formuliert hat, auf jeden Fall aufzuheben ist.
Vielen Dank, Frau Tati, bitte.
Ja, auch meine dritte Frage geht an Professor Dr. Becker. Hätten Sie an der ja, schon sehr weitgehenden Corona-Regelung festgehalten, also an der noch im Referentenentwurf enthaltenen Entfristung des 14-fachen der Bezugsgröße, also derzeit 46.040 Euro?
Sehr schön, Herr Professor Becker.
Für die Frage. Ich hätte es persönlich für besser gehalten, wenn die Covid-Regelung noch einmal verlängert worden wäre, um wirklich eine intensive Debatte zu führen über das Verhältnis von vorgezogenen Altersrenten mit Abschlägen, ohne Abschlägen und Hinzuverdienstgrenzen zu führen. Jetzt erfolgt diese Diskussion, diese Entwicklung quasi eben nebenbei. Es wäre wünschenswert, wenn darüber ausgiebig diskutiert würde. Und insofern ist sicherlich auch zu begrüßen, dass die Regierung verpflichtet ist, eine Bewertung dieser Maßnahme durchzuführen, um möglicherweise ganz problematische Nebenwirkungen abzufedern. Also meine Aussage ist, man hätte sie erst einmal verlängern sollen, statt sie aufzuheben und den Hinzuverdienst völlig freizugeben.
Frau Tati.
Meine letzte Frage geht an Herrn Schäfer vom DGB. Der DGB bewertet ja die wegfallende Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten als zweischneidig, also die 17.000 Euro Grenze bei Erwerbsminderungsrenten aber als weniger problematisch. Sie sagen, dass der DGB Änderungsbedarf habe, also wenn daraus wirklich eine Brücke zurück in den Arbeitsmarkt werden solle. Können Sie das bitte freundlicherweise kurz skizzieren, die Änderungsvorschläge, die Sie dazu haben?
Ganz kurz, Herr Schäfer. Ganz kurz. Wir sind schon über der Zeit.
Ja, sehr kurz. Also im Prinzip, die aktuelle Erwerbsminderungsrente prüft abstrakt die Leistungsfähigkeit und kommt es nicht auf das Einkommen an, das ich während mit dieser Leistungsfähigkeit erzielen kann. Wenn ich 40 Euro Stundenlohn habe, kann ich auch mit unter 3 Stunden am Tag 2.500 Euro brutto im Monat verdienen. So, und die Rentenbedingung prüft nur abstrakt, dass ich keine 3 Stunden arbeiten kann. Sie prüft nicht meinen Stundenlohn.
Vielen Dank.
Und an diesem Punkt wäre es sinnvoller zu gucken, dass man die Erwerbsminderungsrente als tatsächlichen Einnahmeersatz macht und in dieser Richtung weiterentwickelt. Tut mir leid, musste ich leider jetzt.
Ja. Ich weiß, es gibt immer viel zu fragen und viel zu erklären, aber wir sind deutlich über der Zeit und wir haben dann ja auch noch die freie Runde. Dann kommen wir zur SPD. Da hat Kollege Mehmet Ali das Wort.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an den Bitkom e.V. Arbeitskreis Barrierefreiheit. Ist es Ihrer Ansicht nach sinnvoll, im BFSG eine Konformitätsvermutung für Produkte und Dienstleistungen aufzustellen, die nicht in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen?
Herr Klaus-Peter Wecke, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Und darauf gibt es ein ganz klares Nein. Das macht keinen Sinn, etwas aufzunehmen in ein Gesetz, was nicht in den Wirkungsbereich dieses Gesetzes hineinfällt. Diese Konformitätsbewertung gilt sowieso für harmonisierte Standards. Also im Amtsblatt der Europäischen Kommission referenzierte Standards und braucht hier nicht aufgenommen zu werden. Im Gegenteil, es stellt sich die Frage, gegen welche harmonisierte Norm, der harmonisierten Standard sollte die Konformitätsbewertung laufen. Und das würde sowieso zu bestimmten Missverständnissen führen. In der Tat ist es so, dass diese Normen, und wir bekommen im Umfeld der Barrierefreiheit 6 harmonisierte Normen, von denen eine schon harmonisiert ist, die anderen sind bis 2025 in Arbeit, ist es so, dass in den Normen sogenannte Konformitätstabellen enthalten sind. Das heißt, dort findet man immer genau den Zusammenhang zum entsprechenden Rechtsakt der Europäischen Kommission. Und da braucht man keine solche eine Vorratsgründung in dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Also ganz klar Mitte § 5a entsprechend rausstreichen.
Mehr mit Ali, bitte.
Vielen, vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Meine nächste Frage richtet sich an die Bundesagentur für Arbeit. Für einen Änderungsantrag zu dem vorliegenden Gesetzentwurf, was das Kurzarbeitergeld anbelangt und insbesondere die Änderung beider Normen im SGB III, ist nach Ihrer Auffassung die vorgesehene Ergänzung des Paragraphen 153 des dritten Buches Sozialgesetzbuch geeignet, die vielfach kritisierte Doppelbelastung von GrenzgängerInnen, deren Kurzarbeitergeld bzw. Arbeitslosengeld in ihrem Wohnsitzstaat besteuert wird, zu beseitigen?
Frau Eitner.
Ja, also zunächst, also die Neuregelung, die angedacht ist, Ermittlung des Leistungsentgelt bei Personen, deren Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitergeld im Wohnsitzstaat besteuert wird, wird begrüßt, weil wir sehen darin, dass zum einen eine doppelte steuerliche Belastung der Leistungsbeziehenden vermieden wird, zum einen auch, dass die BSG-Rechtsprechung, dazu gibt es ja bisher 2 Entscheidungen, gesetzlich verankert wird und auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Europäischen Union gestärkt wird.
Noch eine weitere Frage. Das Erfordernis einer Abschlussprüfung war allen Beteiligten von vornherein bei der Beantragung von Erstattung bewusst. Warum bedarf es dann einer Entlastung durch einen teilweise Verzicht auf die Abschlussprüfung? An die Bundesagentur für Arbeit ging das.
Frau Eitner oder Frau Delfs?
Da übernehme ich wieder. Frau Eitner. Genau, also wir haben ja das Thema Abschlussprüfungen im Nachgang jetzt vor allen Dingen zur Corona-Pandemie, wo wir eine sehr hohe oder massenhafte Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld hatten. Und zunächst haben wir vorläufig bewilligt und jetzt stehen die Abschlussprüfungen an. Und diese Überlegungen für eine Untergrenze oder für eine Neuregelung dazu begrüßen wir ausdrücklich und für die Corona-bedingte Inanspruchnahme beim Kurzarbeitergeld, weil wir da doch die Anzahl der Abschlussprüfungen deutlich reduzieren können und für alle Beteiligten dann diese Prüfung auch zeitnah abschließen können und frühzeitig auch Rechtssicherheit erlangen können, dass das Kurzarbeitergeld, so wie wir es dann auch vorläufig gezahlt haben, in der Höhe dann auch zugestanden hat. Und es ermöglicht dann auch der Bundesagentur für Arbeit, sich auf die anstehenden Aufgaben, zum Beispiel mit Blick auf die Energiekrise oder auch auf den Arbeits- und Fachkräftebedarf konzentrieren zu können.
Vielen Dank, Herr Mehmet Ali.
Ich würde bei der BA bleiben. Ich habe 2 Fragen, die würde ich aber versuchen, jetzt in eine zusammenzufassen. Ergibt sich aus der Untergrenze in Höhe von 10.000 Euro, bis zu der keine Abschlussprüfung stattfinden sollen, eine nennenswerte Entlastung für Betriebe und für die BA? Und in dem Zusammenhang eben, wie werden die vorläufigen Entscheidungen bei Arbeitgebern, die unter die 10.000 Euro Grenze fallen, abgeschlossen?
Bitte schön, Frau Eitner.
Ja, also zur ersten Frage, also inwieweit es eine nennenswerte Entlastung für Betriebe und BA sich durch eine Untergrenze entstehen kann. Also modellhaft gerechnet oder wir haben geschaut, bei den Arbeitsausfällen oder Abschlussprüfungen, die noch offen sind, sind ungefähr von einer Untergrenze von 10.000 Euro 360.000 Arbeitsausfälle erfasst. Das wäre also diese Zahl, bei denen wir jetzt keine Abschlussprüfungen mehr durchführen müssten. Und so, dass dann vor allen Dingen gerade auch in diesen Arbeitsausfällen Kleinstbetriebe und Kleinbetriebe betroffen sind und es in diesem Umfang zu einer Entlastung käme, sowohl für die Arbeitgeber, die dann nicht mehr geprüft werden müssen, als auch für die Bundesagentur für Arbeit, weil diese Prüfungen auch nicht mehr durchgeführt werden müssen. Und wie wir diese Fälle abschließen, es ermöglicht uns ja jetzt dann diese angedachte Regelung, dass wir ohne Abschlussprüfung abschließend entscheiden können. Das heißt also, wir können dann einen Bescheid setzen und damit die Rechtssicherheit für Arbeitgeber und BA erreichen, dadurch, dass wir dann auch die Regelung im Gesetz haben. Wann wir das Ganze dann abschließen würden, wenn das zu dieser Untergrenze von 10.000 Euro kommt, gehen wir davon aus, dass wir ungefähr zu Beginn des vierten Quartals dann auch mit den Prüfungen fertig sein könnten. Etwas offen ist die Frage, weil ja auch vorgesehen ist, dass Arbeitgeber oder Betriebsvertretung auf Verlangen eine Abschlussprüfung erreichen können, in welchem Umfang das wohl geschehen wird. Deswegen wäre es aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit wünschenswert, wenn man dieses Verlangen oder diesen Zeitraum, bis wann man dieses Verlangen äußern kann, auch befristet.
Vielen Dank. Vielen Dank. Die Zeit ziehen wir dann in der letzten Runde gesammelt ab. Wir kommen zur CDU/CSU und da hat das Wort der Kollege Stracke.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Gunkel. Herr Schäfer hat vorher erwähnt gehabt, dass es hier in irgendeiner Weise eine finanzielle Falle geben könnte für diejenigen, die in die Rente gehen und gleichzeitig hinzuverdienen, weil dann Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld oder Krankengeld nicht entsprechend berücksichtigt würden oder angerechnet werden. Inwieweit teilen Sie denn diese Auffassung oder besteht denn Handlungsbedarf aus Ihrer Sicht?
Unkel, bitte schön.
Vielen Dank. Ich kann diese Bedenken nicht nachvollziehen. Insbesondere ist es so, dass Beschäftigte, die neben einer vorgezogenen Altersrente einer Erwerbstätigkeit nachgehen, weiter nach wie vor in der Krankenversicherung versichert sind, noch Anspruch haben auf die entsprechenden Leistungen. Insbesondere haben sie auch Anspruch auf Krankengeld und sind insofern abgesichert. Natürlich nur in dem Umfang, wie sie einer Beschäftigung weiter nachgehen. Und einen Arbeitslosengeldanspruch gibt es auch. Sie sind also auch in der Arbeitslosenversicherung versichert. Allerdings ist dieser Anspruch auf 3 Monate beschränkt, weil der Gesetzgeber darauf verweist, aber ich halte das auch für nachvollziehbar, dass die Betroffenen, ja, wenn sie wollen, dann eine Vollrente in Anspruch nehmen können. Also insofern sehe ich bei dem Beschäftigten, die neben einer vorgezogenen Altersrente einer Beschäftigung nachgehen, hier keinen sozialrechtlichen Veränderungsbedarf.
Herr Mörseburg, bitte.
Ich hätte eine Frage an den Herrn Horn von der Sokabau. Und zwar würde ich gerne wissen, welche Verbesserungen in den Sozialkassenverfahren Sie erwarten durch die Einbindung in das elektronische Arbeitgebermeldeverfahren. Welche Rolle spielt dabei auch der Datenaustausch mit den Sozialversicherungsträgern? Und gibt es aus Ihrer Sicht, aus der Sicht der Sokabau, hier noch Optimierungspotenzial im vorliegenden Gesetzentwurf?
Herr Horn, bitte.
Ja, vielen Dank. Also wir begrüßen die Änderungen durch das 8. SGB-IV-Änderungsgesetz schon sehr. Wir erwarten uns eine Reduzierung des Meldeaufwandes, höhere Qualität bei den Meldedaten und auch erstmals einen durchgängigen Rechtsanspruch auf Übermittlung von Sozialdaten. Gleichwohl spielt der Datenaustausch für uns eine überragende Rolle im Gesetz und ist nach unserer Auffassung hier noch nicht wirklich optimierend und zielführend, so wie er sein könnte, umgesetzt. Weil wir haben auf der einen Seite eben diese Meldeseite. Natürlich, wir kriegen die Daten aktualisiert durch DÖV-Meldungen. Wir möchten aber auch Daten abgleichen und vereinheitlichen können. Da sind ja im Gesetz eine Reihe von Ordnungskennziffern auch zu genannt. Wir hoffen uns dadurch zum einen Beitragsehrlichkeit zu steigern, zum anderen aber auch Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung, die am Bau halt wesentlich auftreten, zu bekämpfen. Und zu diesem Hintergrund, vor diesem Hintergrund möchten wir halt die Möglichkeiten des Datenaustausches im Gesetz noch verbessern. Das sind einmal die Gefahrtarife der gesetzlichen Unfallversicherung, die als Ordnungsmerkmal noch fehlen. Jemand, der von einem Hochhaus fällt, ist in einer anderen Gefahrklasse als jemand, der von einem Zelt fällt. Da können wir Rückschlüsse draus ziehen, ob eine Bautätigkeit ausgeübt wird. Wir würden auch gerne die Möglichkeit eines Datenmatchings eingeräumt bekommen, wie es jetzt im Änderungsentwurf durch den § 18m SGB III ja auch schon angedeutet wird für die Wirtschaftsklassen. Das würden wir gern zu allen Ordnungsmerkmalen im § 110 SGB IV haben, damit wir also nicht nur die Meldung bekommen zu den Betrieben, die schon bei uns sind, sondern damit wir auch neue Betriebe, die wir noch nicht kennen, eben zu den Sozialkassenverfahren verbeitragen können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist für uns auch die Frage der Betriebsprüfung, des tarifvertragliche Meldedaten, die dann durch das elektronische Arbeitgebermeldeverfahren Huckepack ja zusammen mit den Sozialversicherungsdaten übersandt werden, dass die auch einer weiteren Prüfung in der Betriebsprüfung unterliegen, alle 4 Jahre. Da haben wir ja auch einen Vorschlag gemacht, im § 28 PSGB IV das zu verankern. Wir erkennen das auch an, dass die Rentenversicherung, mit der wir sehr gut zusammenarbeiten, im Bereich Schwarzarbeitsbekämpfung hier keine Kapazitäten hat, meinen aber, dass durch das Inkrafttreten des Meldeverfahrens im Jahr 2026 hier noch genug Zeit ist und wir auch natürlich Überkapazitäten der Kollegen bei der Rentenversicherung akzeptieren würden. Abschließend vielleicht noch einen Satz. Wir würden es sehr begrüßen, wenn das Gesetz eben insbesondere auch auf die Tätigkeit der Baukassen ausgerichtet wäre. 13 von 17 gemeinsamen Einrichtungen der Bundesrepublik sind tariflich von der IGBAU vertreten. Das zeigt schon die Richtung. Wir sind mit Abstand die größte Kasse mit 2,3 Millionen Kunden. Wir haben, würden auch im elektronischen Arbeitgebermeldeverfahren allein als Soka Bau knapp 2/3 des gesamten Meldevolumens verantworten, weil wir haben Monatsmeldungen, nicht Beitragsmeldungen wie in der Sozialversicherung, kämen im Baubereich damit auf fast 90% Meldevolumen. Und deswegen würden wir es begrüßen, wenn die Merkmale hier im Gesetz auch ein Stück weit auf uns zugeschnitten wären.
So, vielen Dank und wir kommen zur Runde der Grünen, der Kollege Psirske.
Frage 1 an Herrn Schäfer. Sie haben bei den Ausführungen von Herrn Gunkel eben zum Versicherungsstatus demonstrativ und heftig den Kopf geschüttelt. Warum?
Ja, Herr Schäfer, bitte. Vielen Dank, weil die Ausführungen von Herrn Gunkel, muss ich leider so sagen, komplett falsch waren an dieser Stelle. Das Recht ist sehr kompliziert und unangenehmst und ehrlicherweise, wenn es so bleibt, wird die Rentenversicherung systematisch dem Problem vor Augen haben, dass sie zur Fehlberatung verklagt werden kann. Ein Versicherter, der neben einer vollen Altersrente erwerbstätig ist, bekommt kein Krankengeld, zahlt auch einen reduzierten Beitrag. Ein Versicherter, der neben einer Teilrente erwerbstätig ist, zahlt Beiträge, bekommt auch Krankengeld. Die Krankenkasse kann nach einem künftig ins Leere laufenden Paragraphen ihn mit Frist von 4 Wochen zwingen, einen Vollrentenantrag zu stellen und das Krankengeld zu zerstören. Wer Arbeitslosen wird und Arbeitslosengeld bezieht, wird ab Januar, weil ab Januar die Rente neben dem Erwerbseinkommen ohne Anrechnung auf das Erwerbseinkommen gezahlt wird, wird Arbeitslosengeld ab Januar grundsätzlich gezahlt, aber die Rente 1:1 vom Arbeitslosengeld abgezogen. So, wenn ich jemanden habe, der 2000 Euro Bruttolohn hat, was ich mal so unterstelle, könnte durchaus so eine Kombi sein, sind das 800 Euro, die die Rente nicht überschreiten dürfte. Wenn er die Person mehr als 800 Euro Rente hat, bekommt sie 0 Euro Arbeitslosengeld ausgezahlt. Kurzarbeitergeld bei Vollrente gilt das gleiche wie beim Arbeitslosengeld. Bei Teilrente wird Kurzarbeitergeld unbegrenzt und unbeschränkt bezahlt. Diesen ganzen Irrsinn sozusagen haben wir. Ich muss die Versicherten konsequent auffordern, 99% Renten zu beantragen. Wenn sie das nicht tun, wenn die Rentenversicherung Kolleginnen und Kollegen dann nicht rät, auf 99% zu gehen, dann ist es objektiv eine Fehlberatung. Die Agentur für Arbeit hat das gleiche Problem. Wenn sich bei ihr jemand arbeitslos meldet, der eine Vollrente hat, muss sie der Person dringend empfehlen, auf 10% Teilrente runterzugehen. weil damit die Abschläge auf die 90% nicht mehr beanspruchte Rente zurückgefahren werden, während das Arbeitslosengeld 1:1 um den reduzierten Betrag nach oben geht. Das heißt, ökonomisch ist der Versicherte optimiert und die Sozialträger sind verpflichtet, objektive, sichtbare Verhaltensweisen den Leuten mitzuteilen. Hier haben wir ein echtes Problem, auch für die Sozialträger, was Fehlberatung anbelangt. Und deswegen haben wir wirklich einen dringenden Handlungsbedarf.
Kollege Pszerska, bitte.
Danke. Frage Nummer zwei geht an die BA. Wir haben ja im Gesetzentwurf das Ziel formuliert, mit dem Gesetz die richtige Zuordnung von Arbeitgebern zum Umlage- und Beitragssystem der gemeinsamen Einrichtung sicherzustellen. Die BA bezweifelt, dass das erreicht werden kann. Weshalb? Und inwieweit würde die von der BA vorgeschlagene Veränderung im Gesetzestext diese Zuordnungsproblematik lösen oder verändern?
Eitner, bitte.
Die Frage würde ich übernehmen. Die
Frau Delfs, jawohl, bitteschön.
Ganz herzlichen Dank. Ja, vielleicht, also wirklich auch minimal, lassen Sie mich bitte, Herr Pszerska, vielen Dank für diese interessante Frage, kurz umreißen, wie wir die Wirtschaftszweigzuordnung festlegen, mit der ja dann auch gearbeitet werden soll. Wir haben seit einigen Jahren hier einen voll digitalisierten Prozess. Das heißt, die Betriebe geben sowohl bei der Erstmeldung von einer Beschäftigung als auch bei Änderungsmeldungen alles komplett digital an. Dazu zählt auch die wirtschaftsfachliche Zuordnung. Das konnten wir früher, als wir das persönlich gemacht hatten, noch überprüfen. Jetzt bekommen wir das als vollautomatischen Datensatz und pflegen das auch entsprechend bei uns mit ein. Das heißt, die Datenqualität, die wir bekommen, zum Beispiel zur wirtschaftsfachlichen Zuordnung, die hängt auch ganz stark davon ab, wie zutreffend dann die Angaben der Betriebe sind. Was wir tun bei unserem Betriebsnummernservice der Bundesagentur für Arbeit, ist dann eine nachgelagerte Qualitätssicherung. Wir schauen uns pro Jahr etwa 10% aller Betriebe an. Das sind in etwa 300.000 Prüffälle jedes Jahr, die wir per Telefon, per Internetrecherche, demnächst auch mit künstlicher Intelligenz uns anschauen können, um dann für die bisherigen Zwecke, die wir hatten, das waren vor allem operative Zwecke der BA und auch die Statistik zur Beschäftigung von Personen und in Betrieben, um diese Zwecke dann auch erfüllen zu können. Wir haben jetzt über den Gesetzentwurf insgesamt ja die Möglichkeit, dass wir auch die Datenübermittlung in Richtung der gemeinsamen Einrichtungen betreiben können. Und Herr Horn von der Soka-Bau hat ja eben auch eindrücklich dargestellt, wie sinnvoll das ist, dort auch gut zusammenzuarbeiten. Allerdings haben wir, und der Teufel steckt dann auch manchmal im Detail, eine andere Zuordnung, was das Gesetz angeht. Das Gesetz, das SGB IV, spricht hier von Unternehmen. Und wir schauen im Betriebsnummernservice auf die Einheit des Beschäftigungsbetriebes. Also als Beispiel, Unternehmen wäre ein großer Supermarkt und der Beschäftigungsbetrieb, den wir uns regional gemeindescharf anschauen für die Wirtschaftszweigzuordnung, das ist dann der einzelne Filialebetrieb und das ist eine andere Entität als das, was bei den gemeinsamen Einrichtungen, wie beispielsweise auch der Soka-Bau dann verwendet wird. Wenn wir aber eine Datenübermittlung zulassen von der BA, vom Betriebsnummernservice hin zu den gemeinsamen Einrichtungen, dann können wir ein gutes Stück weit diese Qualitätsfragen nochmal dort neu und anders sich anschauen lassen. Und dann können die gemeinsamen Einrichtungen entscheiden, anhand der Wirtschaftszweiginformationen, die sie zusätzlich zu dem, was sie bisher auch schon hatten, dann festlegen, wie ich beispielsweise eine Umlagepflicht vor, ja oder nein.
So, ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Wir sind 45 Sekunden drüber. Vielen Dank, Frau Delfs, weil es gibt nicht mehr viel zum Ausgleichen. Das sind die letzten Meter unserer Anhörung sozusagen. Ansonsten kann man immer wieder Zeiten ausgleichen. Wir kommen zur FDP, Kollege Kober.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Frage geht an Frau Katrin Hein, Geschäftsführerin Finanzen des AOK-Bundesverbandes. Zunächst einmal eine allgemeine Frage. Wie bewerten Sie die Inhalte des Gesetzes insgesamt für das Ziel, in der Digitalisierung und beim Abbau von Bürokratie vorwärts zu kommen? Und wo sehen Sie von Seiten der AOK gegebenenfalls noch Verbesserungsbedarf für weitere Gesetzgebungsverfahren?
Frau Hein, bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also generell, ich habe jetzt hier eine Doppelung. Nee, jetzt geht's. Generell zum Gesetz, also wir sehen da schon viele Verbesserungen, gerade die Neuerung im Melde- und Beitragsrecht und der dazugehörigen Meldeverfahren dienen jetzt dem technischen Fortschritt und der Digitalisierung der Prozesse und der Datenaustauschverfahren zwischen den Arbeitgebern und den Sozialversicherungsträgern. Also von daher große Zustimmung auch für den Gesetzentwurf. Gut ist auch die Umsetzung elektronische Meldung der Elternzeiten durch den Arbeitgeber und auch die elektronische Meldeverfahren für die Unbedenklichkeitsbescheinigung. Da sehen wir einen ganz großen Fortschritt drin. Wir haben aber zwei Hinweise noch, die jetzt der Digitalisierung denn doch dagegen stehen. Und zwar ist das das Thema Systemprüfung. Das wäre aus unserer Sicht ein unnötiges neues Verfahren. Man sollte das alte implementierte Verfahren der permanenten Testfälle nutzen und weiter ausbauen. Also das wäre ein Hinweis. Und der zweite Hinweis wäre zu § 97 die Annahmestellen. Die Krankenkassen sollen zukünftig die Arbeitgeber wieder per Mail informieren, dass wieder Daten zum Abruf bereitstehen. Dieser wurde bereits 2016 als Bürokratieabbau abgeschafft und die Wiedereinführung dieser Regelung, die halten wir für unnötig. Also das wären die beiden Sachen, die wir uns noch wünschen würden, die man noch verbessern könnte.
Vielen Dank, Herr Gruber. Ja, meine zweite Frage geht ebenfalls an Frau Hein vom AOK Bundesverband. Ärzte sind ja bereits verpflichtet, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an die Krankenkassen elektronisch zu übermitteln. Ab 2023 ist die elektronische Abrufung bei der Krankenkasse durch den Arbeitgeber ebenfalls verpflichtend. Eine Pilotphase läuft dazu. Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen und wo sehen Sie gegebenenfalls noch Nachbesserungsbedarf? Und wie bewerten Sie die Umsetzung der elektronischen Übertragung seitens der Ärzte nach aktuellem Stand?
Ja, bitteschön, Frau Hein.
Bei diesem Verfahren gibt es ja zwei Beziehungen. Einmal, das ist ja Krankenkasse und Arbeitgeber. Also dort gibt es den elektronischen Datenaustausch. Das läuft bisher grundsätzlich gut, ohne größere Probleme. Da haben wir auch aus Sicht also der AOK-Gemeinschaft keinen Nachbesserungsbedarf in dem EAU-Abrufverfahren aus fachlicher Sicht. Und diese zweite Beziehung, die da besteht, ist ja zwischen dem Arzt und der Krankenkasse. Also dort in diesem Meldeverfahren. Dort wären wegen fehlender Kernprüfungen und Plausibilitätskontrollen viele Klärfälle fabriziert. Und das Problem ist, dass sich dann die Meldung Krankenkasse an Arbeitgeber anschließt und dort auch fehlerhafte Datensätze mit übermittelt werden, zum Beispiel, wenn das Datum auf der AU-Bescheinigung nicht richtig ist. Also da sehen wir dann an der Stelle noch Verbesserungspotenzial, dass man denn dort auch bei der Leistungserbringersoftware dort eine Kernprüfung mit einfügt.
Danke, Herr Kober, Herr Kober, bitte.
Meine dritte Frage richtet sich ebenfalls an Frau Katrin Hein vom AOK-Bundesverband. Durch das Gesetz wird es ja möglich, dass Vertreterversammlungen und Verwaltungsräte online tagen und schriftlich abstimmen können, wenn es die Satzung zulässt. Besondere Ausschüsse einbezogen. Wie bewerten Sie die Ausweitung und den Mehrwert von solchen Online-Sitzungen grundsätzlich und wie stehen Sie auch Online-Abstimmungsverfahren gegenüber?
Frau Hein, bitte.
Ja, danke. Da würde ich dann das auch wiederholen, was schon gesagt wurde. Also es sollte allerdings generell eine digitale und ortsunabhängige Beschlussfassung ermöglicht werden. Und die Zeiten und Erfahrungen in der Corona-Pandemie haben gezeigt, dass man dort sachgerecht beraten kann und dann auch ordentlich abstimmen kann. Also wir würden das begrüßen, wenn auch die Beschlüsse dann auch online gefasst werden könnten.
Herr Kober, bitte.
Meine weitere Frage geht wieder an Herrn Alexander Gunkel von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Mit diesem Gesetz soll ja künftig die Annahmestellen der Krankenkassen auf eine Annahmestelle pro Kassenart reduziert werden. Welchen Mehrwert sehen Sie darin und wie bewerten Sie eine weitere Vereinfachung durch Einführung einer einzelnen Annahmestelle für alle Kassenarten?
Herr Gunkel, bitte schön.
Also die Begrenzung auf eine
Datenannahmestelle pro Kassenart. Das ist eine Regelung, die perspektivisch gilt. Also zunächst mal können die Annahmestellen so erhalten bleiben, aber grundsätzlich bedeutet es für die Arbeitgeber, je weniger Annahmestellen es, desto weniger Kontaktpartner haben sie und desto weniger aufwendig sind die IT-Austauschprozesse, die sie haben. Perspektivisch wäre es auch für uns deshalb noch günstiger, wenn da nur noch eine Annahmestelle bestünde. Das größte Potenzial würde für uns im Bereich Bürokratieabbau allerdings bestehen, wenn man nicht nur die Annahmestellen reduziert, sondern wenn wirklich der Beitragseinzug auf eine Stelle reduziert werden könnte. Das muss nicht eine in Deutschland sein, aber dass zumindest der Arbeitgeber sich eine Krankenkasse wählen kann, die er als Beitragseinzugstelle sieht. Also insofern, wir begrüßen das, aber es gibt noch deutlich mehr Potenzial, als nur Datenannahmestellen zu reduzieren.
Vielen Dank. Und wir kommen zur Befragungsrunde der SPD. Da hat das Wort Tanja Machalet, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte noch mal darauf eingehen, was Herr Schäfer eben wirklich sehr detailreich geschildert hat. Und ich glaube, das muss man sich dann auch in Ruhe noch mal anschauen. Aber die Frage nach möglichen Beratungsversäumnissen, die dahinterstehen, da würde ich einfach diese Frage gerne mal an die Rentenversicherung geben, ob sie auch die Gefahren dieser Stelle sehen in dem Umfang. Und die zweite Frage bezieht sich dann eher noch mal auf das Perspektivische. Wir haben ja jetzt viel über Hinzuverdienstmöglichkeiten bei also vorgezogenen Altersrenten gesprochen. Wir haben gehört, es gibt ja eben bei den Regelaltersrentenbeziehenden keine Grenzen. Insofern haben wir ja auch mit der Flexirente ein Instrument, also um auch dort das attraktiver zu machen. Meine Frage noch mal an den DGP, wo sehen Sie auch noch mal ja, die Knackpunkte, wenn es darum geht, dass wir, was wir ja alle wollen, dafür sorgen, dass wir die Menschen auch tatsächlich ins Regelrenteneintrittsalter überhaupt bringen, also in die Regelrente. Ja? Also wir haben uns ja vorgenommen, Prävention vor Reha vor Rente. Also was sind denn da aus Ihrer Sicht die zentralen Baustellen, die dort noch existieren und wo wir noch was tun müssen?
Danke vielmals. Zwei Adressaten, die Deutsche Rentenversicherung und dann später der DGB. Bitte schön, Herr Ritter.
Also erst einmal für die Deutsche Rentenversicherung zum Thema Beratung. Natürlich müssen wir korrekt beraten. Diese Diskussion hat mich jetzt auch etwas überrascht. Also ich denke, da muss erst mal Rechtsklarheit geschaffen werden, wie diese neuen Vorschriften in der Praxis auszulegen sind. Da gibt es ja auch Regelungsmechanismen gemeinsam mit den Krankenkassen. Es gibt entsprechende Festlegungen, es gibt entsprechende Rundschreiben. Also ich denke, mit der Thematik muss man sich mit Sicherheit befassen, dass wir eben unsere Versicherten dann letztendlich auch korrekt beraten. Die zweite Frage war jetzt noch mal nach den Perspektiven bezüglich des Wegfalls der Hinzuverdienstgrenzen bei den Altersrenten. Also ich denke, die Diskussion ist ja heute schon in vielen Zusammenhängen so geführt worden. Also was wir natürlich sehen, klar, einerseits können hier mit Arbeitsanreize gesetzt werden, es können aber andererseits natürlich auch Anreize gesetzt werden bei Versicherten, die ohnehin bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze weitergearbeitet hätten, jetzt unter diesen Bedingungen eine vorzeitige, insbesondere abschlagsfreie Rente in Anspruch zu nehmen. Das Thema muss man sehen und das hat natürlich auch finanzielle Auswirkungen für die Rentenversicherung.
Und der DGB, Herr Schäfer.
Ja, vielen Dank. Also zu dem Beratungsbedarf, wie gesagt, ich glaube, das wird eine komplexe Frage. Da müssen wir uns drum kümmern. Und es ist tatsächlich objektiv so, dass die Versicherten hier sehr schnell keine finanzielle Absicherung des Erwerbseinkommens haben, wenn sie sozialrechtlich nicht korrekt handeln. Die Perspektive ist aus unserer Sicht sehr wichtig. Also wir haben sozusagen natürlich sehr erfolgreich jetzt relativ viele Leute dank der guten Arbeitsmarktlage, auch die jetzt in dem über 60-jährigen Alter arbeiten gehen. Aber nach wie vor haben wir natürlich sehr viele Personen, die es nicht tun. Und dafür gibt es viele Gründe. Einerseits ist ungefähr 18% der Leute längst in einer Erwerbsminderungsrente. Da haben wir offensichtlich medizinische Gründe. Wir haben eine sehr anhaltende Langzeitarbeitslosigkeit von Personen jenseits des 55. Lebensjahres. Wenn die erstmal raus sind, kommen sie nach wie vor praktisch nicht wieder in eine vernünftige Beschäftigung rein. Die Vermittlungsquoten der Jobcenter liegen bei Personen sozusagen jenseits der 60 bei weniger als 0,3% der Beziehenden in existenzsichernde Beschäftigung. Das heißt, jenseits der 60 kriegen die Agenturen die Leute de facto nicht wieder in existenzsichernde Beschäftigung zurück. Und wir haben natürlich auch, diskutieren wir zunehmend auch durch die Digitalisierung Stress und psychische Belastung am Arbeitsplatz. Und auch hier müssen wir dringend über den Arbeits- und Gesundheitsschutz nachsteuern und eben das Erkranken der Menschen erstmal verhindern. Und das wären aus unserer Sicht die wesentlichen Stellschrauben, an die wir ran müssen, um einfach dafür zu sorgen, dass die Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen so gut sind, dass die Leute auch länger arbeiten können.
Vielen Dank, Herr Mehmet Ali. Mit der Bitte um eine kurze Frage.
Das ist immer so schwierig. Meine Frage geht wieder an Bitkom e.V., Arbeitskreis Barrierefreiheit. Welche Auswirkungen hat Ihrer Ansicht nach die Klarstellung, dass mit den technischen Spezifikationen in § 5 BFSG nur solche gemeint sind, für die die Europäische Kommission gemäß Artikel 15 Absatz 3 der Richtlinie der Durchführungsakte erlassen hat?
Oh, das die Zeit ist ja vorbei. Erlaubt jetzt bestimmt eine ganz kurze Antwort, Herr Klaus-Peter Wecke. Sie haben noch...
Sehr kurz, danke schön für die Frage. Wir sind sehr froh darüber, dass diese Klarstellung stattfindet, denn wir glauben daran, dass die harmonisierten europäischen Normen wirklich für den gemeinschaftlichen Markt eine ganz wichtige Rolle spielen. Und diese Änderung oder diesen Wunsch hätten wir schon früher gerne realisiert gehabt.
Also vielen Dank, Herr Kollege Stracke, CDU-CSU-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die Deutsche Rentenversicherung. In Ihrer schriftlichen Stellungnahme sprechen Sie bei den vorgezogenen Altersrenten bei den Zuverdienstgrenzen von Mehrausgaben von 15 Millionen Euro pro 100, pro 1000 Altersrenten und Mehreinnahmen von 7 Millionen. Jetzt haben wir vorher eine Zahl von 200.000 gehört. Wären das dann Mehrausgaben von 1,6 Milliarden oder ist das zu schlicht?
Herr Dr. Fehlbrock, bitte.
Also wir können in der Tat, wir können zu der Inanspruchnahme sehr, sehr wenig sagen. Das Problem gerade bei diesen Reformvorschlägen ist, dass die Effekte in ganz unterschiedliche Richtungen gehen können. Also man kann sich vorstellen, dass jemand seine Rente relativ früh beginnt wie bisher, aber dann weiterarbeitet, dass jemand weiterarbeitet wie bisher, aber seine Rente zusätzlich früher bezieht. Und beides hat auch noch wieder Effekte auf die Beitragseinnahmen und auf die Rentenanwartschaften, die da entstehen. Also insgesamt muss man sich Gedanken machen, wie hoch die Inanspruchnahme ist, aber steht dann ganz schnell vor dem Problem, dass wegen dieser vielen gegenläufigen Effekte dass es nicht möglich ist, da wirklich definitiv eine Zahl zu nennen. 200.000 wäre auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl, aus meiner Sicht auch eine zu hohe Zahl. Wie gesagt, es ist nicht möglich, jetzt wirklich Annahmen zu treffen, die zu irgendeiner verlässlichen Zahl kommen könnten. Und die Bundesregierung hat aus meiner Sicht auch richtigerweise sich auf Faustregeln beschränkt in ihrem Gesetzentwurf.
Vielen Dank, Herr Kollege Merseburg, oder?
Ja. Dann würde ich jetzt noch mal ganz kurz nachfragen, wie viele Rentner mit 63 könnten das denn in Anspruch nehmen? Also wir hatten ja vorher gehört, es sind ja nur 3 Jahre. Aber wie viele Leute sind denn das, die es dann theoretisch in Anspruch nehmen könnten, die keinen negativen Effekt hätten? Also die nicht durch die eine geringere Rente haben durch den Abschlag. Aber wie hoch ist denn die Zahl? Und was wären denn die Kosten, wenn die Mehrzahl dieser sich daran beteiligen würde?
Also auch das kann ich Ihnen leider so nicht beantworten. Das Problem ist, dass es geht nicht nur um die Personen, die die Rente mit 63 abschlagsfrei oder auch die für langjährig Versicherte beziehen. Es gibt eine ganze Reihe von Personen, die die Regelaltersrente beziehen, obwohl sie auch die Voraussetzungen erfüllen für die Rente für besonders langjährig Versicherte oder auch für langjährig Versicherte. Wir haben das nicht im Einzelnen ausgezählt, wie das konkret aussieht. Also man muss dann schon tatsächlich sich den gesamten Rentenzugang angucken und dann auch warten, bis der Rentenzugang abgeschlossen ist. Für den Jahrgang 1952 haben wir das gemacht, aber der ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter. Da kann man dann schon in einige 10.000 Fälle kommen. Aber wie gesagt, es hängt sehr stark von Verhaltenseffekten ab, die man nicht...
Dann vielen Dank, wenn Sie es nicht beantworten können. Dann noch an die BA zum Antrag der Regierungsfraktionen. Wie viele Fälle wären denn betroffen, die zwischen März 2020 und Juni 2022 unter 10.000 Euro KUK oder Ausschüttungen erhalten haben?
Frau Eitner.
Mal genannt, kleinen Augenblick. Betroffen von einer Untergrenze von 10.000 Euro sind rund 360.000 Abschlussprüfungen.
Okay, vielen Dank. Und dann nochmal ganz kurz in den letzten Sekunden an die Deutsche Rentenversicherung Bund. Die Frage, wäre es langfristig möglich, wir ersetzen ja jetzt den Sozialversicherungsausweis, es schaffen jetzt ein neues System, es gibt bereits eine Steuer-ID, die jeder hat, wäre es möglich, dass wir uns, wenn wir jetzt ein digitales System schaffen, uns eigentlich auch an diesem orientieren?
Herr Ritter, bitteschön.
Ganz kurze Antwort. Also die Sozialversicherungsnummer ist zurzeit noch Bestandteil und wird auch weiter in meiner Einschätzung nach Bestandteil im Identifikationsverfahren bleiben. Die Steuer-ID bzw. Personen-ID bietet mit Sicherheit zukünftig Perspektiven für die Digitalisierung. Wir bekommen sie ja über das Register- und Modernisierungsgesetz mit in unseren Standardansatz. Und dann muss man gucken, wofür man sie nutzen kann und vor allen Dingen auch nutzen darf.
Vielleicht noch eine Frage an die BA. 360.000 Fälle, haben Sie gesagt, kein Missbrauch da in Rede?
Soweit es natürlich Hinweise oder Verdachtsmomente auf einen Leistungsmissbrauch gibt, sind die Fälle aufzugreifen und zu prüfen, so wie es auch vorgesehen ist.
Vielen Dank. Dann sind wir am Ende der Befragungsrunden und kommen jetzt zur freien Runde. In der freien Runde hat die Frau Hui das Wort.
Vielen Dank. Ja, mich interessiert noch mal, es ist gesagt worden, angemerkt worden, insbesondere vom GKV, dass Anlagen zukünftig deutlich variabler gestaltet werden können, also Anlagen von Sozialversicherungsträgern, die ihr Geld vermehren wollen und nicht Negativzinsen zahlen wollen. Und da habe ich die konkrete Frage, vom GKV ist nur leider niemand da, deswegen frage ich die Rentenversicherung, die sicherlich auch sich auch Gedanken gemacht hat, was bevorzugen Sie da und spielen diese erweiterten Anlagemöglichkeiten im jetzt doch steigenden Zinsumfeld überhaupt noch eine Rolle?
Die Rentenversicherung, bitte. Ja, Sie, Herr Dr. Fiebruck.
Ja, muss man sich genau angucken, was die Rentenversicherung eigentlich anlegt. Also wir haben eine sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage, die beträgt zurzeit etwa 38 Milliarden Euro. Viel Geld, das aber nach den gesetzlichen Vorschriften nach ganz bestimmten Kriterien angelegt werden muss. Sie muss liquide sein, damit sie schnell zur Verfügung steht, damit wir auch die Liquidität haben, um die Renten auszahlen zu können. Und sie müssen sicher sein. Und sicher bedeutet bei uns konkret, dass wir uns auf die Sicherungseinrichtungen der Kreditinstitute, der Bankinstitute verlassen. Das ist jetzt schwierig geworden, weil der Bundesverband Deutscher Banken die Einlagensicherungsgrenzen deutlich reduziert. Sodass wir da jetzt vor dem Problem stehen, durchaus, dass wir eigentlich bei denen gar nicht mehr anlegen könnten. Insofern ist dieser Gesetzentwurf mit den Anlagemöglichkeiten, die wir dann haben, ist jetzt eine große Hilfe für uns, weil er es uns erlaubt, dann auch wieder bei den Banken anzulegen. Allerdings müssen wir dann natürlich auch deutlich stärker auf die Kriterien achten und selbst beurteilen, wie die Risiken dieser Anlagemöglichkeiten sind. Also für uns hat sich das Umfeld jetzt schon deutlich verändert. Aber im Prinzip begrüßen wir natürlich, dass hier reagiert wird auf die Änderung der Rahmenbedingungen, insbesondere im Bankenbereich.
Vielen Dank. Wir kommen zur CDU-CSU, Kollege Stracke.
Ja, vielen herzlichen Dank. Meine Frage geht nochmal an die BA. Insofern probiere ich es jetzt nochmal mit den 360.000 Fällen. Wie hoch schätzen Sie denn das Risiko zulasten der versicherten Gemeinschaft ein, wenn man jetzt diese 10.000 Beträge hier jetzt so pauschal gut sein lässt? Beziehungsweise wie hoch war denn bislang so die Rückforderungssumme im Schnitt bei solchen Fällen bis 10.000 Euro?
Die Frau Eitner, bitte.
Also wir reden ja hier von Arbeitsausfällen, die Gesamt-, also Kurzarbeitergeld und Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge unterhalb der 10.000 Euro liegen pro Arbeitsausfall. Insoweit also eine Summe,
die zwar nicht wenig ist, aber gesehen auf den Anteil, den wir gezahlt haben, doch gering, sodass das Risiko für die Arbeitslosenversicherung wirtschaftlich gesehen geringer ist. Die Summe jetzt habe ich jetzt nicht da, kann ich aber auch gern nachliefern, was das Rückforderungssummen bezogen sind auf die 10.000 Euro. Aus den jetzigen durchgeführten Abschlussprüfungen kann man aber sagen, dass ein Großteil der Prüfungen, ungefähr 75%, ohne jegliches Ergebnis stattfindet. Das heißt, das Kurzarbeitergeld, was wir verauslagt haben vorläufig, wurde auch so bestätigt im Rahmen der Abschlussprüfung. Es gibt einen kleinen Teil an Nachzahlung und ich glaube, dann so knapp 20% sind Fälle mit Rückforderungen. Die Rückforderungen sind aber jetzt auch nicht in einem, also gemessen an den gezahlten Geldern in einem geringen Umfang. Also von der Seite kann man sagen, dass das wirtschaftliche Risiko noch als anzunehmen bei diesem Betrag ist.
Vielen Dank. Und Kollege Gawa, bitte.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht nochmal an Herrn Fritz von der Künstler Sozialkasse. Im Gesetzentwurf steht drin, dass Berufsanfängerinnen und Anfänger bis zu 6 Jahre von der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung befreit werden können oder sich befreien lassen können. So wird die Beitragsbefreiung von 3 auf 6 Jahre ermöglicht und das endgültige Ausscheiden aus der KV und PV verhindert. Hier würde mich interessieren, wie das eingeschätzt wird, dass quasi die verlängerte Befreiungsmöglichkeit für Kulturschaffende damit umgesetzt wird.
Herr Fritz, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Also wir halten die Regelung für sehr sinnvoll. Aus den Erfahrungen, die wir mit den Künstlern und Publizisten machen, irgendwie hat sich gezeigt, dass die Regelung geändert werden sollte. Aus meiner persönlichen Sicht war es damals, also als das Gesetz geschaffen wurde, 1981, schon durchaus fraglich, ob es sinnvoll war, die Künstler und Publizisten, für die ein soziales Schutzbedürfnis angenommen worden war, gleichzustellen, ihnen die Möglichkeit zu geben, in die PKV zu wechseln und sie gleichzustellen damit mit den damals vorhandenen selbstständigen Gruppen. Das waren ja ganz andere als heute. Es waren Rechtsanwälte, Architekten, Steuerberater und dergleichen. Das wird jetzt nach langer Zeit und nach vielen Erfahrungen geändert und das halten wir für sehr sinnvoll.
Herr Kollege Pseres, bitte.
Die Sozialpartner hatten ja vorgeschlagen, bei unterschreitender Untergrenze von 5.000 Euro auf Abschlussprüfung zu verzichten und nur noch stichprobenartig 50% der Beschäftigten zu prüfen. Die Formulierungshilfe setzt jetzt eine Bagatellgrenze bei 10.000 an, verlangt aber, dass alle Fälle geprüft werden. Mich interessiert die Differenz. Und die Frage an die BA, wie sich die Regelung, die nun getroffen werden soll, im Vergleich zu dem Vorschlag der Sozialpartner auswirkt. Wir wollten ja im Grunde entlasten die BA-Seite. Wie gucken Sie auf diese Differenz?
Von der BA antwortet Frau Eitner, oder?
Ja. Also vielleicht zu Beginn. Also wenn es gar keine Entlastungen gäbe, also gar kein Vorschlag umgesetzt werden würde, dann würde die Bearbeitung der Abschlussprüfung in jedem Fall bis 2024 andauern. Bei dem Vorschlag, der hier jetzt im Raum stand, mit der Untergrenze 5.000 Euro und 50% Stichprobe der übrigen Abschlussprüfung, wäre der Abschluss voraussichtlich bis zum Ende des zweiten, Anfang des dritten Quartals erreicht worden, nach unseren Modellrechnungen. Und wenn man jetzt den Vorschlag nimmt, mit einer Untergrenze von 10.000 Euro ohne Stichprobe, dann könnte die Bundesagentur für Arbeit die Abschlussprüfungen voraussichtlich noch in 2023, wahrscheinlich zum Ende des dritten, Anfang des vierten Quartals abschließen.
So, vielen Dank. Dann liegen keine weiteren Fragen mehr vor in der freien Runde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, bei den Sachverständigen, dass Sie hier gewesen sind, auch bei denen, die zugeschaltet gewesen sind. Vielen Dank. Ich bedanke mich für die Stellungnahmen. Ich sage herzlichen Dank ans Ausschusssekretariat, die jetzt das Protokoll erstellen. Unsere nächste Sitzung ist übermorgen am Mittwoch um 9:30 Uhr. Die heutige Anhörung ist geschlossen. Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause.